Ich habe für Kapitel 2 eine etwas eingehendere Gliederung erarbeitet, die ich gleich Ihnen weitergeben kann. Überschrift über Kapitel 2 als zweitem Teil: Das Verhalten in treuem Dienst. Und dann Groß A, erster Abschnitt, im persönlichen Einsatz, Verse 1 bis 13. Und da hätten wir dann folgende Einheiten. Erstens, Vers 1, sei kräftig. Er soll in seinem persönlichen Einsatz Kraft aufweisen. Die kommt durch die schenkende Liebe Jesu Christi. Zweitens, vertraue Gehörtes an. Und was du von mir hörtest unter vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, solchen, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Die Aufforderung lautet hier: Vertraue an, was du gehört. Was ist das? Das, was er von Paulus hörte. Und Paulus ist der Apostel, der seine Botschaft direkt von Jesus Christus bekam. Es handelt sich also um die Botschaft von Aposteln in die Welt gesetzt. Diese biblische Botschaft, dieses reine Evangelium, das Timotheus aus erster Quelle gehört hat, soll er weiter anvertrauen. Wozu anvertrauen? Zur Verkündigung natürlich. Wem? Treuen Menschen. Menschen, die bereits Treue aufweisen, die sich also im Kleinen als treu erwiesen haben. Dann heißt es, solchen, die fähig sein werden. Eine interessante Formulierung. Wie weiß er im Voraus, welche fähig sein werden? Werden sie nicht erst fähig durch die Unterweisung? Nicht notwendigerweise. Beides ist wahrscheinlich der Fall. Es sind solche, die bereits eine gewisse Fähigkeit an den Tag gelegt haben, denn in der biblischen Gemeinde darf jeder einmal zu Wort kommen. Und wenn es Brüder hat, die, als sie zu Wort kommen, eine gewisse Fähigkeit aufwiesen, dürfen diese in Frage kommen. Als künftige Reich Gottes Arbeiter. Diesen soll er also die Botschaft antrauen, so dass sie noch fähiger sein werden. Auf eine solche Weise, dass sie wirklich fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und so geht die Botschaft weiter. Gott gibt sie an Paulus, Paulus an Timotheus, Timotheus an treue Menschen, die treuen Menschen wiederum an andere, die wiederum lehren sollen. Und so geht es weiter bis zu heute und bis Jesus kommt, hoffentlich. Drittens, dritte Aufforderung oder Anweisung, wie soll das Verhalten im persönlichen Einsatz aussehen? Erleide mit, Verse 3 bis 7, erleide mit. Der Aufruf, den haben wir in Vers 3, erleide du also mit mir das Üble. Und dann kommen die Beispiele. In Vers 3 und 4 haben wir das Beispiel eines rechten Soldaten. Paulus gibt uns hier drei Beispiele von Menschen, die sich total einsetzen müssen, wenn sie in ihrem Bereich und Beruf Erfolg haben wollen. Der rechte Soldat, Verse 3 und 4. Der rechte Wettkämpfer, Vers 5. Und der rechte arbeitende Ackersmann, Vers 6. Vers 4, keiner, der Soldatendienst leistet, verwickelt sich in Angelegenheiten dieses Lebens. Paulus findet es auch notwendig, einmal sein tägliches Brot zu verdienen. Aber er verwickelt sich nicht. Er lässt sich nicht ablenken. Darum geht es. Damit er dem wohlgefalle, der ihnen den Dienst aufnahm. Ist das vielleicht eine leise Erinnerung an Timotheus? Du, ich habe dich einmal von Lystra geholt, um in den Dienst zu gehen. Bitte, tu mir den Gefallen und bleibe Jesus treu. Gefalle mir. Das könnte da einbezogen sein, mitschwingen. Aber der Eigentliche, der Timotheus in den Dienst rief, war ja Jesus. Und ihm soll er vor allem gefallen. In Vers 5 haben wir den rechten Kämpfer, Wettkämpfer. Merken wir uns, dass es auch für den Christen Regeln gibt. Es sei denn, er nach den Regeln kämpft. Christen sind also doch gesetzlich, also im guten Sinne. Es gibt Grenzen für das Verhalten, Richtlinien, Leitplanken für das Verhalten. Vers 6 haben wir den schwer arbeitenden Ackersmann. Paulus macht Mut, denn der Ackersmann darf ja zuerst seine Früchte, die ihm gewachsen sind, genießen. Und das ist der Vorteil des Reich Gottes Arbeiter. Er bereitet Wort Gottes vor, um anderen Speise zu geben, hat aber selbst zuerst den Genuss davon, nicht wahr? Das ist ein Segen der Reich Gottes Arbeit. Nächste Orientierung und Hilfe. Viertens, Vers 8. Jesus Christus bleibe im Mittelpunkt. Halte im Gedächtnis. Das heißt, wenn die Gedanken voll sind von Jesus, dann bleibt Jesus auch im Mittelpunkt. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und nun erinnert Paulus daran, dass dieser Christus Gottes Sohn war, so bezeugt durch die Auferstehung, aber auch Menschensohn, so bezeugt durch sein Geschlechtsregister vom Stamm oder vom Samen Davids. Nach meiner guten Botschaft, der Botschaft, die er von Jesus Christus persönlich bekam, das ist der Maßstab. Er ist fest überzeugt, dass seine Botschaft die richtige ist. In den Versen 9 und 10 zeigt er sich Timotheus als geeignetes Vorbild. Er sagt gleichsam, nimm mich zum Vorbild. In der guten Botschaft. Übrigens, halte im Gedächtnis bedeutet auch die Liebe zu Jesus zu pflegen. Wenn man Jesus im Gedächtnis halten soll, dann heißt das auch, dass die Liebe zu ihm gepflegt wird. Und diese wird gepflegt durch das Bedenken der guten Botschaft des Wortes Gottes. Dann kann die Liebe zu Jesus zunehmen und wachsen und frisch bleiben. Aber diese gilt es zu pflegen. Jesus Christus muss im Mittelpunkt bleiben. Sonst erleiden wir Schiffbruch. Es gilt nicht nur etwas zu wissen, sondern jemanden zu lieben. Wo wird das Kriterium angewendet, wenn jemand eingesetzt wird, als Pastor, als Bibelschullehrer und so weiter, als Missionar? Frage, liebt er Jesus? Ja, das ist für Paulus ein Kriterium. 9 und 10 stellt er sich den Timotheus vor als Vorbild, in welcher, das heißt in der guten Botschaft, ich Übles erleide. Mit anderen Worten, tu du es auch, erleide mit. Bis zu Fesseln. Timotheus hat das getan. Timotheus wurde gefangen genommen. Wo steht das? Ja? Hebräer Kapitel 13 gegen Ende. Er wurde dann wieder freigelassen aber er hat die Fesseln schon geschmeckt. Bis zu Fesseln, wie ein Verbrecher, das ist schwer. Wissen Sie, es ist immer schwer, in den Augen anderer als Sünder dazustehen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, ist immer schwer. Buße zu tun ist schwer, als Sünder dazustehen. Ich habe verkehrt gehandelt. Aber dann nicht verkehrt gehandelt zu haben und immer noch zu wissen, die anderen denken wirklich, ich habe verkehrt gehandelt. Ja, das ist schwer. Beides ist schwer. Paulus sagt, sei bereit dazu, wie ein Verbrecher. Das Wort Gottes ist jedoch nicht gefesselt. Wunderbar. Das kann dennoch weitergehen. Das lässt sich nicht an den vier Wänden eines Gefängnisses aufhalten oder an den Ketten einer Fessel. Das darf weitergesagt werden. Und wenn es dem Soldaten ist, der einen gefesselt hält, ja. Manch ein Christ hat schon seinem Gefangennehmer die Botschaft weitergeben dürfen. Das Wort Gottes ist nicht gefesselt und Jesus wird dafür sorgen, dass es weitergehen kann. Wir wollen darauf vertrauen und Mut fassen. An Paulus und Timotheus ein Beispiel nehmen. Deswegen erdulde ich mit Ausdauer, Hypomone, darunter bleiben, unter Beschuss bleiben. Der Offizier ruft den Soldaten zu, unter Beschuss bleiben, bis die Burg eingenommen ist. Und wir wollen, wenn Gott will, dass wir dranbleiben, unter Beschuss bleiben, ausdauern, erdulden mit Ausdauer alles. Und jetzt motiviert Paulus, bedenke, es sind andere, die sehen auf uns. Und die fragen sich, wird er standhalten? Lohnt es sich, wirklich auszuharren, der Erwählten wegen, damit die nicht scheitern, damit auch sie das Heil erlangen. Die Erwählten sind solche, die bereits erfasst wurden von Jesus Christus. Es geht um Christen. Und diese sollen das künftige Heil erlangen. Noch einmal erinnere ich an die drei Zeitformen unseres Heils. Vom gegenwärtigen Standpunkt aus kann ich sagen, ich wurde gerettet. Es ist schriftgemäß zu sagen, ich werde jetzt gerettet. Und es ist weiter schriftgemäß zu sagen, ich werde das Heil, die Rettung noch erleben, allerdings in einer anderen Form. Das heißt, ich werde gerettet werden von der Gegenwart der Sünde in mir und um mich her. Dieses Heil sollen die Gläubigen erlangen. Das Heil ist in Christus Jesus und er bringt es, wenn er wiederkommt, mit ewiger Herrlichkeit. In den Versen 11 bis 13 ruft er auf, gleichsam an die Verheißung, an der Verheißung festzuhalten. Die Verheißung ist treu, sie wird uns nicht täuschen. Wieder dieses Wort, das in den Briefen an Timotheus und Titus immer wieder vorkommt, treu, glaubwürdig, es lohnt sich, daran festzuhalten. Erdulden wir mit Ausdauer, Entschuldigung, Vers 11, treu ist das Wort, es wird uns nicht täuschen, es wird sich selbst treu bleiben. Es ist, kennt keine Widersprüche. Ich mag nicht immer zeigen können, dass es kein Widerspruch ist. Aber bis jetzt hat niemand beweisen können, dass es einen echten Widerspruch gab. Immer wieder kann gezeigt werden, dass es keinen Widerspruch gab. Man hat darauf hingewiesen, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, zu zeigen, dass die Bibel wahr ist. Aber man kann es nicht an allen Stellen. Aber bis jetzt, wo man die Möglichkeit hatte, zu prüfen, ob die Bibel Recht hatte oder nicht, in Geschichte, Archäologie, Erfahrung, wie immer auch, wo man die Möglichkeit hatte, zu prüfen, ob das stimmt oder nicht, da hat es sich immer herausgestellt, die Bibel hat doch recht. Deshalb lehrt uns die Erfahrung, dass wir extrapolieren dürfen. Wir dürfen verlängern. Denn so leben wir in dieser Welt. Wo wir bis jetzt gute Erfahrungen mit jemandem machten, haben wir gelernt, Vertrauen zu haben. Und wir geben jetzt einem solchen einen Vertrauensvorschuss, bis wir eines anderen überzeugt werden. Nun erwarten wir nicht, dass wir eines anderen, was die Schrift betrifft, was Gott betrifft, überzeugt werden werden. Deshalb dürfen wir auch hier ganz besonders einen Vertrauensvorschuss der Bibel entgegenbringen. Treu ist das Wort. Denn, und jetzt kommen einige wichtige Aussagen, treue Aussagen. Wenn wir mitsterben, wenn wir eines Tages sterben, bereit sind, mit Christus das Leben zu lassen, dann werden wir auch mitleben. Denken Sie an Römer 8, Verse 17 und 18, Parallelstelle. Wenn wir mitleiden, werden wir auch mitverherrlicht werden. Das Leiden kann zum Tode führen. Vers 12. Erdulden wir mit Ausdauer, wieder dieses Wort Hypomone, erdulden wir mit Ausdauer, so werden wir mitherrschen. Es gibt wenigstens zwei Wörter für herrschen, wohl drei, aber ich denke jetzt hauptsächlich an zwei. Das eine ist herrschen wie ein Herr, Herr sein. Und das andere heißt herrschen wie ein König. Nach der Heiligen Schrift sind wir durch das Evangelium Könige geworden und dürfen eines Tages mit dem König Jesus mitherrschen. Hier haben wir das Zweite, als König mit Jesus herrschen. Er ist also hier der König. Manchmal gibt es Bibellehrer, die sagen, die Gemeinde sei nicht das Königreich. Das würde noch kommen. Nun, wir müssen nicht polarisieren. Das Königreich kommt, aber in einer gewissen Form ist es schon da. Wenn Jesus König ist, dann ist er jetzt König in der Gemeinde. Und hier haben wir einen Hinweis darauf, dass Jesus König ist und er wird König sein und wir werden eines Tages mitherrschen. Vielleicht denkt Paulus hier schon an das tausendjährige Reich, an diese künftige Mitherrschaft, vielleicht aber an die Ewigkeit, vielleicht an beides. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Auch das ist eine warnende Aussage. Sind wir untreu, so ist es nicht seine Schuld. Er bleibt sich selbst treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. An diese Dinge erinnere, sagt Paulus. Aber da sind wir schon bei der nächsten Einheit, den Versen oder sogar beim nächsten Abschnitt, den Versen 14 bis 26, Groß B, zweiter Abschnitt in Kapitel 2, das Verhalten in der Begegnung mit Andersdenkenden, das Verhalten in der Begegnung mit Andersdenkenden. 14 bis 26, zweite Hälfte des Kapitels. Hier haben wir sieben Einheiten, die dazu helfen, zu wissen, wie man sich bei Menschen und vor Menschen verhält, die nicht nach dem Evangelium denken, die anders überzeugt sind oder anders es meinen. Das ist heute sehr wichtig, zu wissen, wie verhält man sich mit Irregeführten, seien sie Christen oder Nicht-Christen. Beide können irregeführt werden. Den Christen wollen wir helfen, damit sie loskommen, den Nicht-Christen, damit sie zu Jesus finden. Erster Aufruf. Erste Hilfe für ein solches Verhalten. 14 Anfang. Erinnere, es gilt, an die klare Botschaft Jesu Christi zu erinnern. Man muss dabei bleiben, die Wahrheit immer wieder zu sagen. Es gilt zu wiederholen, denn der Heilige Geist geht mit dem Wort Gottes um. Und er ist es, der überzeugen muss. Wir können es nicht. Soll also der Heilige Geist überzeugen können, werden wir immer wieder das reine Wort Gottes vorhalten müssen. An diese Dinge erinnere. Dinge plural. Das heißt, wollen wir nichts weglassen, wollen wir alles bezeugen, das Gott gesagt hat. Denn der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Zweite Aufforderung, Vers 14. Bezeuge. Wie? Mit Ernst. Bezeuge mit Ernst. Wie noch? Vor dem Herrn. Jesus Christus im Gedächtnis halten, wissend, dass wir vor einem Ewigen stehen und in der Ewigkeit es mit ihm zu tun haben werden. Vor dem Herrn, nicht vor Menschen, wollen wir weder Freund noch Feind respektieren, wenn es darum gilt, zu wissen, was wir sagen sollen. Da dürfen wir nichts aus Zuneigung tun oder sagen, noch aus Furcht vor Feinden, vor dem Herrn. Bezeuge mit Ernst vor dem Herrn, sie bittend, nicht mit Worten zu streiten. Der Missionar soll bitten, nicht mit Worten zu streiten. Mit den Händen und mit Waffen schon gar nicht. Ja? Das ist schon ausgeschlossen. Denn der Reichgottesarbeiter sagte ja, Paulus in Kapitel 3 im ersten Brief, soll kein Schläger sein. Ein Ältester soll kein Schläger sein. Das ist also ausgeschlossen. Aber hier fügt er hinzu, mit Worten ebenfalls nicht um sich schlagen. Es gibt ja solche, die das gut können. Aber das ist nicht der edle, der schöne Kampf, der Kalos-Kampf, den Paulus kämpft, Kapitel 4 dieses Briefes. Bittend nicht mit Worten zu streiten. Es gilt aber zu kämpfen. Jetzt muss man abwägen. Streite ich im schlechten Sinne oder im guten Sinne? Und meine lieben Brüder und Schwestern, das ist nicht so leicht zu erkennen. Erbitten wir uns ein sensibles Gewissen. Frage ich mich, habe ich jemanden verletzt, unnötigerweise? Oder war es nötigerweise? Manchmal muss man das, ja. Aber die Frage ist, habe ich dabei gesündigt? Der Herr möge uns da durch seinen Heiligen Geist helfen, um zu unterscheiden zwischen einem guten und einem schlechten Kampf, einem guten und einem schlechten Streit. Der Schlechte mit Worten nützt nichts. Wollen wir uns das sagen lassen? Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir so kämpfen, dass wir schon etwas erreichen könnten. Nicht immer haben wir Erfolg, aber auf jeden Fall darf ich dem Herrn dienen. Und das ist schon ein Nutzen. Es dient zur Zerstörung der Hörer. Und Menschen sind etwas wert. Hören Sie das hier? Wir hören hier, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Ob Christ oder nicht Christ, ich will nicht zerstören, ich will aufbauen. Es kann ein Mohammedaner sein, es kann ein Jehovas Zeuge sein. Ich habe immer noch im Ohr ein beleidigendes Wort, das ich einmal einer Frau sagte. Es war wie eine Platte, ja. Immer wieder kam dasselbe. Und ich habe mich irritieren lassen. Es tut mir bis heute leid. Man darf sich nicht erregen lassen, aus der Fassung bringen lassen. Man muss sich bewahren lassen. Menschen haben einen Wert und wir dürfen nichts bei ihm zerstören. Denken wir an Römer 14. Zerstöre nicht deinen Bruder. Baue da nichts ab. Ja. Das heißt nicht, dass wir ihn zum Nichtchristen gleich machen. Aber wir könnten etwas abbauen, was Jesus dort aufgebaut hatte. Vers 15, nächster Aufruf. Was sagt er Timotheus in Vers 15? Bewähre dich. Aber vor wem? Vor Gott. Vor Menschen könnte man manchmal als unbewährt gelten. Aber, das wollen wir nicht natürlich, aber auf jeden Fall wollen wir uns Gott als bewährt erweisen. Ihm wollen wir die Treue halten. Seine Ehre wollen wir tun und suchen. Und dieses mit Fleiß, befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt zu erweisen. Wieder dieser Aufruf, lebe im Angesicht Gottes. Noch eine Parallelstelle fällt mir jetzt ein. Ende 2. Korinther 2. Ende 2. Korinther 2. Vor Gott reden wir. Wie ein Sterbender zu Sterbenden, hat ein englischer Reichgottesarbeiter gesagt. Ich weiß nicht genau, wer es war. Könnte Baxter gewesen sein. Wie ein Sterbender zu Sterbender wollte er predigen. Befleißige dich, dich selbst Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht schämt, nicht Jesu schämt, der das Wort der Wahrheit in rechter Weise teilt. Das erinnert an einen Sattler, der eine große Haut vor sich hat, ein Leder, und jetzt gilt es, dieses Leder bis zum letzten gut auszunutzen, damit er Geld sparen kann. Er hat ja Geld ausgegeben. Und jetzt muss er das so hinkriegen, dass er möglichst alles gut nutzen kann. Richtig schneiden. Und dieses Bild gebraucht Paulus. Geh in rechter Weise mit dem Wort Gottes um. Was heißt das? Kenne das Wort, kenne den Hörer. Kenne dieses Wort, wisse, wie mit ihm umzugehen und wisse, wen du vor dich hast. Denn dem einen musst du Mut zusprechen, den anderen musst du warnen. Der eine weiß schon dieses, wiederhole nicht zu viel, ja, damit es ihm nicht langweilig wird. Auf der anderen Seite muss einiges wiederholt werden. Wisse, mit diesem Wort umzugehen. Ein anderes Bild ist das des Brotes, man schneidet das Brot, Scheibe um Scheibe, Scheibe gibt man weiter. Ich sage manchmal zu den Hörern, sie müssen nicht alles mitnehmen, den ganzen Laib Brot. Aber nehmen Sie die Scheibe mit, die Gott Ihnen da reicht. Und das ist schon viel wert. Man muss nicht die ganze Predigt mitnehmen. Bewähre dich. Schneide das Wort Gottes in rechter Weise und teile es in rechter Weise aus. Verse 16 bis 18 sind gekennzeichnet vom Meiden. Der Apostel ruft auf, einige Menschen und einige Themen zu meiden. Eigentlich ginge dieser Text weiter bis zu Vers 23. Aber in der Mitte haben wir Vers 19, der Neuorientierung gibt, so teilen wir in drei Teile auf. 16 bis 18 eine Einheit, 19 eine weitere Einheit, 20 bis 23 wiederum eine weitere Einheit. 16 bis 18. Was sagt Paulus über das Meiden? Dem Profanen. Was ist profan? Das, was zum Prosaischen, zum Gewöhnlichen gehört, zu den sechs Tagen. Das ist ein Bild davon, dass es unheilig ist. Eins, es gibt etwas, das besonders ist. In diesem Fall ist es das Evangelium, ja? Das Evangelium ist das Besondere. Das, was nicht Evangelium ist, das profan ist, meinetwegen auch unrein, meide das. Wisse zu unterscheiden zwischen Wort Gottes und Menschenwort. Wisse zu unterscheiden zwischen Gottes und Menschenwort, dem profanen und leeren Gerede, das nichts für die Ewigkeit bringt, gehe aus dem Wege. Nicht, dass das nicht manchmal seinen Platz hätte, aber bitte nicht als Evangelium aufwerten. Da war ich vor vielen Jahren in Straßburg, in einer Kirchgemeinde zur Evangelisation. Da erzählt der Pastor, dass in der Aufklärungszeit es Pfarrer gegeben hatte, die es aufgegeben hatten, sonntagmorgens das Wort Gottes zu predigen. Da konnte es vorkommen, dass ein Pfarrer am Sonntagmorgen mal den Leuten sagte, wie sie Kartoffeln pflanzen konnten. Ja. Wir sind bald so weit. Die Themen haben sich wieder ins Weltliche begeben. Die Thematik hat sich in diesen Bereich hineinbegeben. Wie man Menschen freundlich begegnen kann und so weiter und so weiter. Wir sind wieder bei den irdischen Themen. Unterscheiden wir. Jedes hat seinen Platz, wenn es ein gutes Thema ist. Und manchmal muss es auch zwecks des Evangeliums gesagt werden. Wir müssen Fragen beantworten. Aber wir müssen unterscheiden zwischen dem Ewigen und dem Zeitlichen. Und dann ganz gewiss zwischen dem, was gut ist und dem, was nicht gut ist. Gehe dem aus dem Wege, lernen wir das. Lernen wir, Gespräche abzubrechen bzw. aufzuhören. Wollen wir uns zeigen lassen vom Heiligen Geist und uns weise machen, was jetzt, wie lange es angebracht ist, jemandem zu helfen. Paulus sagt Timotheus, unsere Bereitschaft, anderen zu helfen, hat Grenzen. Wir können nicht jedem helfen. Und um diese Grenzen müssen wir auch wissen. Dem profanen und leeren Gerede geh aus dem Wege, denn die, die so reden, werden zu mehr Ehrfurchtslosigkeit fortschreiten. Hören wir, dass das Böse wie ein Krebs ist, wie Leben ist. Es bewegt sich, das Böse schreitet fort, bis es reif wird. Aber auch das Gute wächst, die konkurrieren miteinander. Das Gute soll wachsen, man soll zunehmen in der Gnade. Timotheus soll kräftiger werden in der Gnade, aber den Krebs soll er meiden. Das Böse schreitet fort, daran soll ich nicht teilhaben. Und ihr Wort wird eine Weide haben wie ein Krebs. Das ist eine Verheißung. Die Irrlehre wird zunehmen. Sie wird eine Weide finden, aber wie ein Krebs und wird zerstören und führt hin zum Tode. Es gibt die Zunahme von Unwahrheit. Wir sollen uns aber damit nicht zufrieden geben. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Aber es ist nicht in unserer Hand, wie weit unser Licht leuchten wird. Es ist nicht in unserer Hand. Wir können nicht bestimmen, unsere Gemeinde soll jetzt in den nächsten 10 Jahren um so und so viel Prozent zunehmen. Ja, das ist Unsinn. Lassen wir solche menschlichen Berechnungen. Es ist nicht in unserer Hand, ob Gemeinde überhaupt wächst oder nicht. Ich meine jetzt an irgendeinem geografischen Ort. Im Allgemeinen wird sie schon wachsen. Aber wir haben da nicht den Überblick. Da tendiere ich, Calvinist zu sein. Und ihr Wort wird eine Weide haben wie ein Krebs. Zu diesen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Natürlich ist sie schon geschehen. Aber deswegen wird sie auch wieder geschehen. Das ist, was Paulus in 1. Korinther 15 sagt, nicht wahr? Wenn sie geschehen ist an Christus, dann wird sie auch geschehen. Nur diese Leute sagen etwas anders. Diese Leute sagen, die Auferstehung, die kommen sollte, die sei schon geschehen. Und wahrscheinlich meinen sie, es sei eine geistliche Auferstehung. Nun, wenn sie das ist, dann ist sie nicht eine Auferstehung. Dann haben wir es mit geistlicher Erweckung zu tun, aber nicht mit einer leiblichen Auferstehung. Davon ist aber die Rede, wenn wir Auferstehung, das Wort gebrauchen. Eine Auferstehung, die nur den inneren Menschen einschließt, ist keine echte Auferstehung. Ein praktischer amerikanischer Journalist stellte Karl Barth, als er in Chicago war, einmal die Frage in einer Pressekonferenz wohl. Wenn ich dabei gewesen wäre bei der Auferstehung Jesu mit einer Kamera, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich eine Aufnahme bekommen. Hätte ich Jesus auf dem Bild sehen können. Barth sagte, ich weiß nicht. hatte nicht einen festen Glauben an die leibliche Auferstehung Jesu Christi. Wir wollen wissen, wir wollen sagen, wir sind überzeugt von der Wahrheit, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Jetzt kommen wir zur Orientierung zwischendurch, ja, lässt Paulus dieses helle Wort leuchten als Leuchtturm in der Nacht, wo die gefährlichen Felsen auf die Schiffe warten. Da lässt Paulus dieses Wort leuchten. Vers 19 ist wieder so ein Kardinalvers, aber er ist meines Erachtens missverstanden worden. Erstens, von jeher war es, sagt ein Ausleger, Sitte in alter Zeit, dass man an Grabmalen, Fundamentsteinen, so, nicht an Grabmalen, sondern an Bauten, am Fundament oder an Gedenkmälern, ans Fundament, zwei Worte brachte. Ein Wort, das über die Herkunft oder Entstehung dieses Baus oder Denkmals etwas aussagte und etwas über den Zweck dieses Denkmals oder dieses Baus. Ja. Und das haben wir hier. Der Grund steht fest, hat dieses Siegel. Erstens ist es ein fester Grund Gottes, der unbeweglich ist. Zweitens hat dieser Grund Gottes ein Siegel. Und das Siegel ist ein zweifaches. Es hat zwei Worte. Auf der einen Seite ist es ein Wort über den Ursprung der Sache Gottes oder der Gemeinde Jesu. Auf der anderen Seite, wenn man auf die andere Seite geht, sieht man ein Wort über den Zweck des Evangeliums. Ursprung, nun muss ich wieder die Übersetzung korrigieren und ich weiß nicht, warum das immer nötig ist. Denn es liegt so einfach auf der Hand. Das Wort Egno ist in der Vergangenheitsform. Und ich weiß nicht, ob ich einen Übersetzer fand, eine Bibel fand, wo es in der Vergangenheitsform stand. Mir scheint, man übernimmt das Wort als Zitat aus 2. Mose. Ich denke, es ist 2. oder 3. Mose. Und dort könnte es in der Gegenwartsform stehen. Aber was Paulus hier tut, er erinnert an den Ursprung unseres Seins. Warum sind wir da? Der Herr kannte die Seinen. Er ist es, der uns rief. Er ist es, der uns zu seinem Eigentum machte. Er hat uns erkannt und er kennt uns infolgedessen. Aber es geht um unseren Ursprung. Wo kommen wir her? Der Herr kannte die Seinen. Das ist mein Trost. Er steht in meiner Geschichte da als meinen Ursprung. Zweitens, das ist das erste Zitat. Zweites Zitat, Zweck. Wozu bin ich da? Was will das Evangelium mit mir? Jeder, der den Namen Christi nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Da ist meine Berufung. Ich soll abstehen von Ungerechtigkeit. Übrigens, wieder ein gesetzliches Wort. Denn Gerechtigkeit ist die Richtigkeit am Gesetz, an einem Maßstab gemessen. Vom Falschen sollen wir abstehen, aber was falsch ist, wird gemessen an einer Regel. Gott hat bestimmte Vorstellungen über unser Verhalten. Und diese Vorstellungen sollen wir kennenlernen. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Epheser 5, etwa 17. Also hier haben wir unsere Orientierung, das Wort Gottes, die Aussagen Gottes. Inmitten dieser negativen Ermahnungen, Aufrufen, lässt Paulus dieses Licht leuchten, eine Orientierung. Und auch wir wollen uns immer wieder neu orientieren am Wort Gottes, wenn wir mitten im Gefecht stehen mit falscher Lehre. Aber wir kommen zur sechsten Einheit. Das war die fünfte. Die sechste Einheit, 20 bis 23, spricht Paulus von Reinigung. Wir könnten uns befleckt haben. Paulus findet das für notwendig, nicht nur vom Meiden zu sprechen, sondern auch von Reinigung. Jesus weiß, wenn wir durch diese Welt gehen, bekommen wir Staub an die Füße. Und dann müssen wir unsere Füße gewaschen bekommen. Wir könnten uns verunreinigen in der Begegnung mit der Welt. In einem großen Hause, in welchem? Irgendeinem großen Hause. Das ist ein Bild. Wovon? Nun, zunächst ist es nicht die Gemeinde. Vielleicht die Welt. Vielleicht ist es auch nicht ein Bild. Vielleicht ist dies nur ein Teil eines Bildes, wie bei einem Gleichnis. Er sagt einfach, in einem großen Hause sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Er erinnert daran, dass es verschiedene Gefäße gibt. Und Gefäße sind wir Menschen. Und die einen sind zur Ehre, die anderen zur Unehre. Mit dem einen Gefäß trägt man das Müll raus, mit dem anderen Gefäß schenkt man dem höchsten Gast Wein ein. Ja? Ganz verschieden. Wenn also im Blick auf was ich gesagt habe, bis Vers 19, besonders Vers 19, besonders 19b, im Blick also, wenn also jemand sich selbst von diesen, was ist das Antizedenz von diesen? Was ist ein Antizedenz? Ein Bezugswort. Worauf bezieht sich dieses Pronomen? Diesen ist ein Fürwort, ein Pronomen. Muss also ein Hauptwort als Bezugswort haben. Wo steht das Hauptwort? Was ist das Hauptwort? Nun, eindeutig, oder das heißt explizit, steht es wohl nicht da. Aber vom Zusammenhang her ist es zweierlei. Wenn also jemand sich selbst von diesen, das heißt von diesen Menschen, von denen ich gesprochen habe, die falsch liegen, und ihren Sünden, er hat von zweierlei gesprochen, von Menschen und von Sünden. Wenn jemand sich von diesen gereinigt haben wird, erst dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Rein und dann geheiligt. Was heißt geheiligt? Was ist der Unterschied? Geheiligt heißt zugeordnet, zur Verfügung stehend. Ich bin jetzt ganz dem Herrn zur Verfügung. Angenehm und nützlich dem Herrn. Welchem Herrn? Dem, der über die Gefäße verfügt. Ich gehöre einem Herrn. Zu jedem guten Werk bereitet durch Reinigung. Durch Meiden, durch Reinigung bin ich bereitet worden für jedes gute Werk. Fliehe die jugendlichen Lüste. Es gibt eine schöpferische Dynamik an der Schwelle des Lebens. Die Kindheit ist vorbei, die Entwicklungszeit ist vorbei. Jetzt geht's ins Leben hinein mit der entwickelten Dynamik. Erziehungsdynamik und schöpferischer Dynamik. Und jetzt an der Schwelle sind Gefahren. Denn wir sind nicht nur Geschöpfe, sondern wir sind auch gefallene Menschen. Und wir tragen in uns eine andere Dynamik. Und diese kann gerade an der Schwelle des Lebens auch zerstörerisch wirken. Paulus legt Timotheus noch einmal nahe. Meide auch diese in dir wirkende Lüste. Werde nicht angesprochen in der Begegnung mit dem Falschen von diesen falschen Lüsten, gefährlichen Lüsten. Fliehe die jugendlichen Lüste. Nun, da wollen wir eine Pause machen und dann morgen Fortsetzung machen.